Ich glaube, ich fange dann jetzt einfach mal an oder so. Ja. So mein Eindruck, dass ich das tun kann. Ich wollte euch sozusagen auf dieser Veranstaltung ein bisschen versuchen zu vermitteln, was sozusagen gerade bei ICANN passiert ist, welche Rolle ich als möglicherweise teilweise von euch gewählter Benutzer, gewählter Direktor da jetzt gerade noch spiele oder gespielt habe, wie auch immer. Also bei ICANN ist es ja so, ich könnte jetzt hier relativ problemfrei 3 Stunden reden, ohne ein Wort von Substanz zu verlieren. Das liegt natürlich daran, dass die Substanz, also wir sagen, die tatsächlichen Themen, die sich rund um das Domain-Name-System in der Regel drehen, die sind natürlich verborgen hinter bürokratischen Prozeduren. Habe ich da viel über internationale Bürokratie jetzt erstmal gelernt in den letzten 2 Jahren. Ich will jetzt sozusagen versuchen, in einem relativ schnellen Durchlauf zunächst nochmal vielleicht für diejenigen, die mit der Rolle von ICANN, der IANA und dieser ganzen Domain-Name-Geschichte noch nicht so vertraut sind, nochmal kurz so eine Einführung zu geben, die einige von euch vielleicht schon gehört haben, deswegen versuche ich sie halt kurz zu halten, um dann etwas ausführlicher über die aktuellen Entwicklungen und Ähnliches da reingehen. Da wir hier nur eine Stunde haben, ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, wir bündeln das mit den Fragen ein bisschen, vielleicht am Ende jeder Folie oder irgendwie so, auch wenn ich natürlich gerne da ein bisschen Dialog mache. Also gut. Ganz kurz, das Internet ist klar, Haufen Computer, sprechen gemeinsames Protokoll, haben gemeinsamen Adressraum auf der Basis von IP-Nummern. Das ist jetzt alles mal kurz vereinfacht und auf der Basis von V4 gedacht sozusagen. Problem, Menschen benutzen Kommunikationsdienste, E-Mail, Web, FTP, was auch immer, adressieren die Computer lieber über Namen als über Nummern, warum auch immer. An der Stelle kommt eben das Domain-Name ins Spiel, was insofern grundlegend anders ist als der Rest des Internets, als dass man beim Internet ja immer sagt, anarchisch, dezentral, jeder Computer und so fort. Auf der Ebene der Routing-Protokolle, für diejenigen von euch, die sich mit BGP und Ähnlichem auskennen, wissen wir natürlich auch, dass ja, die Routing-Tabellen es da auch zentrale Punkte gibt, aber lassen wir mal ganz kurz das außer Acht. Das Domain-Name-System ist insofern anders, als dass es ganz klar ein hierarchisches und zentralistisches Datenbanksystem ist, wo eben die Delegation oder auch die Verteilung in erster Linie mal des Root-Zone-Files, das heißt der Datei, wo die Registries, das heißt die Datenbanken, die entweder die landesspezifischen Namensräume, sowas wie .de, also wir nennen die CCTLDs, die Country Code Top-Level Domains, oder eben die generischen Namensräume, com.org.net, Info, BIS, Museum, bla bla bla, wo also die Zuordnung der IP-Nummern zu den jeweiligen Registries, das heißt zu den Datenbanken, wo dann eben die Ahnung besteht, was sich einer Top-Level-Domain abspielt, stattfindet. Das heißt, wenn ihr jetzt eine E-Mail schickt an was weiß ich, an die ccc.de, dann geht der Resolver halt von der anderen Seite her los, guckt nach .de und guckt sozusagen im Root-Zone-File zunächst mal, wo steht denn die Datenbank, die weiß, was in .de ist. Das ist eben beim DENIC, in diesem Fall in Frankfurt. Und diese eine Datei, die halt die Informationen über die Standorte aller Nameserver, aller Registries enthält, heißt eben das Root-Zone-File, wird hier an Root-Name-Server A administriert und dann auf die anderen Root-Name-Server runterkopiert, von wo sich dann sozusagen die ISPs dieses Planeten bedienen, oder ihr könnt das theoretisch auch selbst machen. Das ist ein sogenanntes verteiltes Datenbanksystem. Allerdings von diesen 13 Computern stehen halt 10 auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten von Amerika, von denen auch nur 8 auf US-Regierungsgelände, also man kann das annähernd dezentral nennen. Die Fragen, die sich daraus ergeben, sind natürlich vielfältiger Natur, unter anderem jetzt mal von der Fragestellung her gedacht, nehmen wir mal an, in die USA kommen kraft geistiger Umnachtung auf die Idee, ein Land als terroristisch zu deklarieren, sagen wir mal den Irak, können die das ja theoretisch aus dem Root-Zone-File austragen, dann wird die Datei auf die anderen runterkopiert und dann gibt es den Irak innerhalb von Stunden im Domain-Name-System nicht mehr. Was nicht heißt, dass sie nicht mehr am Internet hängen, ist ja klar, Leitung, IP-Nummern, bla bla, das alles gibt es noch, aber die Kommunikation, die das DNS benutzen und die eben auf die Einträge, die Second-Level-Domains und anfolgende aus dem Irak angewiesen wären, die wären dann eben nicht mehr vorhanden. Oder könnten vielleicht, man könnte natürlich auch eine Registrie simulieren. Man könnte ja ein Land wegbomben und im Internet dann einfach eine andere Registrie aufsetzen und so tun, als gibt es das alles noch und so fort. All das sind theoretische Möglichkeiten, aber bei der Betrachtung der Anfälligkeit dieser Struktur stellt sich natürlich auch die Frage, was passiert denn, wenn irgendein Herr Bin Laden oder wer auch immer ein Bömmchen jetzt mal auf diese Gegend hier wirft, Virginia Arlington, da sitzen sowieso nicht nur nette Menschen, habe ich mir sagen lassen, jetzt die, naja gut, schon NSA und ähnliches ist da alles in diesem Bereich, deswegen. Die Frage ist ja, wie wäre es dann mit der theoretischen Option, die Hudson-Datei von einem anderen Server alleine mal zu distributieren? Das war eine Frage, die im November 2001 nach diesem Gewimmel mit den Hochhäusern da tatsächlich mal bei ICANN aufkam. Und die Antwort war so ungefähr, ja, theoretisch geht das auch von, was weiß ich, woanders her, aus Stockholm, aus London, aus Japan. De facto hat man es nie getestet. Das Motto lautete, never change a running system, weil einfach man nicht riskieren wollte, dass sozusagen das Domain im System mal eine Runde nicht funktioniert. Aber gut, dazu vielleicht später noch mehr. ICANN ist halt entstanden historisch zunächst einmal sozusagen aus der Rolle, die John Poste gehabt hat. In der Frühzeit des Internets war es halt so, dass die Policy und auch die technische Administration der Datei, die eben damals auch host.txt hieß und später dann Hudson-File, also die Anerkennung von Namensräumen und Top-Level-Domains, hat halt John Postel als One-Man-Show mehr oder weniger gemacht. Und man kann sich das in den 80er Jahren, frühen 90er ungefähr so vorstellen, dass .de sozusagen beispielsweise dadurch entstanden ist, dass da irgendjemand aus Deutschland ihn angerufen hat, gesagt hat, mal so, wir sitzen hier in einem Land namens Deutschland, das ist in Europa, da gibt es in der ISO 3166-Tabelle so einen .de-Eintrag, aber da gibt es noch keine Datenbank. Und dann hat er einfach gefragt, ja gut, was ist denn eure IP-Nummer? Und so ist jetzt mal stark verkürzt und leicht vereinfacht das DENIC sozusagen entstanden. Das heißt, die Policy beschränkte sich darauf, dass man sozusagen technisch in der Lage war, einen Name-Server aufzusetzen. John Postel allerdings saß an der Universität von Kalifornien und hat auch damals schon, sein Job wurde sozusagen finanziert vom Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten. Seine Rolle wurde dann etwas immer formalisierter. Das Ding hieß dann eine ganze Zeit lang die IANA, die Internet Assigns Names Authority, die halt diese Zuordnung gemacht hat, hier die CCTLD-Databases und ähnliches, auch die Zuordnung von Protokollparametern, also Protokollnummern, für Kommunikationsdienste und ähnliches. Allerdings hinter der IANA verbarg sich lange Zeit immer noch nur John Postel. Also das war immer noch eine One-Man-Show, auch wenn das schon sehr behördlich und sehr amtlich klang. Mit der zunehmenden Bedeutung des Netzes im Sinne von politisch, ökonomisch und ähnliches und auch der politischen Diskussion wurde halt der John Postel zunehmend so ein bisschen ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt und ist halt bei vielen Vertretern von Konzernen und ich sag mal, Regierungen anderer Länder, die fanden das etwas merkwürdig, dass dieser Mann mit dem Rauschebart, der nicht mal Schuhe getragen hat und ähnliche Angewohnheiten hatte, dass der eben sozusagen das Internet regiert. Also dass der darüber bestimmt, was da de facto passiert oder nicht. Und so wiederum, das ist jetzt die vereinfachte Schnellversion, ist es zu einer Diskussion gekommen, die zunächst zwei Richtungen hatte. Die eine Richtung war von den Vereinten Nationen, die hatten die Idee, eine International Treaty Organization zu gründen, die eben die Entscheidung darüber, was eine oder wer einen landesspezifischen Namensraum betreiben darf, wer einen generischen Namensraum betreiben darf, unter welchen Bedingungen Zuordnungen stattfinden und wie dieses System organisiert wird. Die Vereinigten Staaten von Amerika waren sozusagen der andere Pol dieses Prozesses, die halt gesagt haben, eine International Treaty Organization bei den Vereinten Nationen wäre viel zu langsam, viel zu bürokratisch für so etwas Schnelles wie das Internet und haben halt angefangen, der Basis eines Green Papers, dann über ein White Paper schließlich mehr oder minder mit einem Team von Leuten, das teilweise John Postel selbst noch empfohlen hat, teilweise aber auch eher durch die Rolle seines Anwalts Joe Sims, der bis heute sozusagen eine Rolle spielt, zustande gekommen ist. Das heißt, die erste Version von ICANN, eine Firma nach kalifornischem Recht, hatte immerhin noch die Idee, weil das immerhin ein mehr oder weniger, also jetzt für die amerikanischen Verhältnisse öffentlicher Prozess war, dass, also erstmal ist das Ding aufgeteilt in diese drei Bereiche, Domain Name, Address und Protocols, wobei man ganz klar sagen muss, die ganzen Auseinandersetzungen und der ganze Grund, warum ICANN überhaupt bekannt ist, ist natürlich das Domain-Name-System im Adressbereich, also die Zuordnung der IP-Nummern, das läuft weitgehend regional und tatsächlich konsensual bottom-up, wie die Theorie von ICANN auch den Rest des Prozesses beschreibt. Also in der Theorie von ICANN ist alles, was ICANN macht, bottom-up, also von der Basis her hochgetragen und wird dann ausbalanciert. Und zwar diese Ausbalancierung kann ich vielleicht hier an diesem Beispiel auch ganz gut erläutern, war das theoretische Modell, das 19-köpfige Direktorium, dass 9 Direktoren von Benutzern gewählt werden, 9 Direktoren von den jeweiligen 3 Bereichen, also jeweils 3 dorthin geschickt werden, dass also es einen Interessensausgleich gibt zwischen den Benutzern, die von den Entscheidungen und Policies ja affektiert werden, und denjenigen, die die Infrastruktur betreiben, das heißt, die da auch ein Wörtchen mitreden müssen, damit die Policies, also die Regeln auch irgendwie technischen Sinn machen und ausführbar sind. Die 19. Rolle wäre die des Geschäftsführers gewesen. Nebenbei bemerkt, das ist eine Sache, die ist, in Europa wird die teilweise auch ganz anders gehandhabt. Man nimmt eigentlich Geschäftsführer nicht mit in den Vorstand rein. Das ist aber auch unterschiedlich, je nachdem, weil ein amerikanisches Board ist für uns mehr mit einem Aufsichtsrat vergleichbar. Aber die praktischen Probleme, die daraus resultieren, dass wenn man mit dem Mann hier Stress hat, hat man nicht mal mehr einen Kommunikationsraum, den man diskutieren kann, weil der ist die ganze Zeit dabei. Das Board ist halt ein Board aus Freiwilligen, aus Leuten, die nicht bezahlt werden. Da bekommt also keiner Geld außer Reisekosten und Ähnlichem, die natürlich entsprechend auch nicht so viel Zeit dafür aufwenden können, wie diejenigen, die dafür bezahlt werden, also CEO und Staff, also die Angestellten. Und das heißt, de facto sind die meisten Sachen, die bei ICANN passieren, die sind natürlich irgendwo hier und gar nicht Bestandteil dieses Organigramms. Die tägliche Praxis von ICANN wird de facto bestimmt durch die beiden Anwälte und die Angestellten. Aber gut, auch das vielleicht noch nachher nochmal etwas in anderer Form. Der Protokollbereich, um den kurz abzuhandeln, auch dort gibt es eigentlich nicht viel zu diskutieren bei ICANN. Vielleicht jetzt im Rahmen von Internationalized Domain Names, wo es darum geht, dass andere Zeichensätze da nochmal reinkommen. Aber de facto ist das Einzige, was ICANN mit den Protokollen macht, ab und zu mal eine Protokollnummer für irgendein Protokoll eben anzuerkennen, das aber in der Regel die IETF ausgearbeitet hat. Und das ist dann also eine reine Formalie, die eigentlich geradezu lächerlich ist, weil dieses Organigramm erweckt ja den Eindruck, ICANN würde über der ITU stehen oder über der ETSI oder über dem IETF. Also zum Glück kann man sagen, und das sagen auch die leitenden IETF-Leute, zum Glück funktioniert ICANN ja nicht wirklich. Das wäre ja noch schöner, wenn ICANN sozusagen der IETF Vorschrift machen könnten, wie dann jetzt in Zukunft RFCs, welche Elemente sie enthalten dürfen oder wer daran mitarbeiten darf oder so ein Blödsinn. Im Domain-Name-System und auch in den sonstigen Bereichen ist ICANN natürlich nicht nur theoretisch bottom-up, sondern auch rein technisch-administrativ tätig. Das heißt, über Politik oder so geht es da in der Theorie gar nicht. De facto haben wir hier allerdings eben nicht nur die Vertreter der Betreiber der jeweiligen Registries, also der Datenbanken, der ISPs und derjenigen, die Domainnamen registrieren, sondern, also ich sage mal gut, immerhin ein paar Benutzergruppen auch, Geschäftsbenutzer und nicht kommerzielle Benutzer. Allerdings haben wir hier in diesem Bereich Intellectual Property, das heißt die Vertreter der Markenrechts- und Urheberrechtsindustrie, mit denen ICANN eigentlich diesen Bereich der technisch-administrativen Tätigkeit halt klar verlässt. Und um das auch mal plastisch auszudrücken, also in Montevideo, so vor anderthalb Jahren habe ich mir mal einen Spaß gemacht, tatsächlich die Teilnehmerlisten auszuzählen. Wir hatten da irgendwie 380 Teilnehmer oder was, von denen waren rund 300 Rechtsanwälte aus dem Bereich Intellectual Property. So, dann sind da noch ein paar Regierungsvertreter und dann bleiben noch so 20, 25 Techniker übrig. Also auch, um mal so die Kräfteverhältnisse klarzumachen. Weil das ist natürlich auch die Frage, wer hat dann überhaupt das Geld, um zu irgendwelchen weltweiten Treffen hinzureisen, an den Prozessen und Diskussionen teilzunehmen? Wer hat dann die Zeit, unendlich viele Mailinglisten zu lesen und so fort? Die Regierung hatten, das ist ja hier alles noch die alte ICANN-Struktur, die im Grunde genommen es so nicht mehr gibt. Die Regierung hatten bisher nur eine Beiratsfunktion, die außerhalb der Struktur ist. Das heißt, die haben sich auch getroffen, die Vertreter der nationalen Regierung, aber wir als Board haben von denen nichts weiter als unverbindliche Empfehlungen übermittelt bekommen. Das heißt, unsere Anweisung war, wir sollten denen immer nett zuhören, schön mit dem Kopf nicken, auf gar keinen Fall widersprechen, weil das tut man gegenüber Regierung, wenn man klug ist, nicht. Aber kann eben den Raum, in dem sie einen mitteilen, was sie gerne hätten und wollten, auch wieder verlassen und das alles vergessen, was sie gesagt haben. Das ist in der Zukunft etwas anders. Es gibt dann hier noch so ein paar andere Sachen. Die Root-Server werden natürlich von ein paar Leuten noch technisch auch betrieben. Es gibt dann auch, gab dann auch mittlerweile mal die Gründung eines Sicherheitskomitees und Ähnliches. Dadurch, dass ICANN ursprünglich diesen Anspruch hatte, eben einen Interessensausgleich herzustellen, also tatsächlich die Hälfte des Boards von Benutzern zu wählen, das war eben bei der Gründung im Jahr 98 festgelegt worden, war man spätestens im Jahr 2000 sozusagen, drohte das Ganze schon in sich zusammenzufallen, weil man diese Wahl nie durchgeführt hat. Man hat dann, weil man sich nicht getraut hat, die Hälfte des Vorstands tatsächlich aus Benutzern zu wählen, man hat dann so eine halbe Lösung gemacht. Man hat eben fünf Benutzer gewählte Direktoren, ein pro Region, also Südamerika, Nordamerika, Europa, Afrika und Asien, jeweils gewählt, und so bin ich ja sozusagen da Direktor geworden. Die anderen vier sozusagen nicht Benutzer gewählten Direktoren stammen halt bis heute aus der ursprünglichen Besetzung, man kann sagen, sind von der amerikanischen Regierung da reingeworfen worden oder geworfen, wie auch immer. Was ICANN sozusagen praktisch macht, um auch mal die Themenbereiche anzusprechen und nicht nur die Bürokratie, ist beispielsweise, also ICANN hat ja die UDRP erlassen. Die UDRP ist offiziell ein Streitschlichtungsverfahren für Auseinandersetzung, wenn ein Markenrechtsinhaber mit einem Domainname-Inhaber in Konflikt gerät. Ich könnte euch jetzt diese sehr lange und komplizierte Prozedur im Einzelnen erläutern, dann wäre es aber auch schon vier. Deswegen fasse ich es hier auch mal etwas kurz zusammen. Also die UDRP bedeutet de facto, dass wenn ihr euch irgendeinen Domainnamen holt, in irgendeinem generischen Namensraum, .net oder was auch immer, also dort gilt die UDRP uneingeschränkt. Etliche Länder haben sie auch schon eingesetzt, aber nicht alle. Deswegen zunächst mal für generische Namensräume. Wenn ihr euch also einen Domainnamen holt, der eures Erachtens nach auch keine Markenrechtsverletzung darstellt, also ihr denkt euch irgendeinen Fantasienamen aus und holt euch den halt als .org oder .com oder irgendetwas, dann gibt es, sagen wir mal, in Ägypten eine Firma, die einen Toasterhersteller, der so heißt, dann ist das Ergebnis der Prozedur, dass ihr den Domainnamen in der Regel nicht mehr habt, sondern diese Firma, die den Toaster herstellt. Das liegt unter anderem daran, dass die sogenannten unabhängigen Schiedsgerichtsinstitutionen, die der Prozess benennt, in der Regel, also nicht in der Regel, sondern laut Prozedur von demjenigen, der den Prozess initiiert, ausgewählt werden. Und der wählt sich natürlich einer aus, die seiner Interessenklagen am ehesten nachkommt. Deswegen werden die meisten Fälle bei der WIPO gehandhabt, bei der World Intellectual Property Organization. Und ihr könnt euch raten, dass freier Fluss der Informationen oder Vertretung von Civil Society-Leuten oder so da nicht so direkt im Vordergrund steht, sondern dass es da eben um die Interessen der Intellectual Property, sprich, das ist ja der Weltverband der Markenrechtsinhaber und Ähnlichem, geht. Und entsprechend, das kann man auch statistisch belegen, wenn man mehr Zeit hat, fällt das auch aus. Es gibt natürlich Grenzbereiche, wo der Bereich der Markenrechtsdurchsetzung unmittelbar Meinungsfreiheitsäußerungsrechte tangiert. In Deutschland hatten wir, das ist jetzt ein Fall, der zwar in Anlehnung an die UDRP ursprünglich sozusagen entschieden wurde, aber Greenpeace hatte dann genug Geld, um sich den Domainer wieder zu holen. Die hatten also oilofelf.de, um über die umwelttechnischen Konsequenzen der Erdölförderungsbedingungen des Unternehmens Elf zu berichten. Elf hat sozusagen sie verklagt mit dem Hinweis, dass die Verwendung des markenrechtlich geschützten Begriffs Elf eben innerhalb eines Domainnamens doch dem Markenrechtsinhaber vorbehalten sei. Das haben sie eben getan mit Verweis auch auf die UDRP. Das ist dann durch, ich glaube, drei Instanzen gegangen. Greenpeace hat den Namen jetzt wieder bekommen, aber es gibt eben viele Leute, die A, nicht den Anwaltsetat haben, um das durchzufalten, und B, wo die Fälle sich auch gar nicht auf der Ebene eines landesspezifischen Namensraums, wo es also nicht nach nationalem Recht geht, sondern wo es durch die UDRP und dadurch, dass wenn ihr einen generischen Namensraum habt, dann ist ja die Frage der Jurisdiktion, das heißt, nach welchem Gericht das überhaupt abgehandhabt wird, ist die Frage, wo steht die Datenbank? Und bei .com.org und .net, die stehen natürlich alle in Amerika. Entsprechend gibt es auch andere Fälle. Ich will hier mal einen kurz referieren, zu dem die Illustration da zu kompliziert ist. Es gab zu den Zeiten dieses amerikanischen Präsidentenwahlkampfs diese Geschichte, dass man nicht eben genau wusste, wer jetzt amerikanischer Präsident gewählt worden war. Da gab es diesen kurzen Übergangszeitraum, wo noch ausstehende Briefwahlstimmen einen entscheidenden Einfluss auf das Wahlergebnis hätten haben können. Und dann gab es eine Künstlergruppe in Wien, die so einen Server aufgesetzt hat. Also die fanden das eine lustige Idee und haben halt voteauction.com sich geholt und den Briefwählern die Möglichkeit geboten, ihre Stimme meistbietend zu versteigern. Das fanden die halt komisch. Kann man drüber denken, wie man will. Jedenfalls gab es dann ein Gericht in Minnesota, die über eine Immediate Court Order Action, also so eine Art einstweilige Verfügung, in diesem Fall nicht gerichtet unmittelbar gegen den Betreiber von voteauction.com, sondern die Action spiegelte sich dann ab bei Network Solutions VeriSign, das heißt beim Betreiber des Domain-Name-Servers, sprich der Domainname voteauction.com wurde ausgetragen aufgrund eines Gerichtsbeschlusses und die Leute in Wien, Österreich, haben davon erst dadurch erfahren, dass das Ding nicht mehr funktionierte, nicht dadurch, dass das Gericht ihnen irgendwie mitgeteilt hatte, dass sie gegen amerikanisches Recht verstoßen. Das kann man jetzt natürlich noch ein bisschen weiter spinnen, also grob heißt das halt, dass im Zweifelsfall über das Domain-Name-System amerikanisches Bundesstaatsrecht in Wien, Österreich, Europa angewandt wurde. Und das muss man sich natürlich auch mal auf der Zunge zergehen lassen in Bezug auf geschäftliche Interessen, die ja auch nicht in allen Ländern, wie soll ich sagen, gleichermaßen harmonisch gehandhabt sind und entsprechende Auseinandersetzungen. In Bezug auf die Legitimationssimulation, wir sagen, die immerhin 5 gewählten benutzergewählten Direktoren, wovon muss man halt auch sehen, 3 doch eher aus industriellen Zirkeln stammen. Der südamerikanische Direktor ist also zufällig auch Betreiber des brasilianischen Namensraums. Der asiatische Vertreter, gut, mittlerweile wohnt er immerhin wieder in Tokio, aber lange Zeit war Fujitsu Geschäftsführer in Washington D.C. Amerika, vertritt halt diese Interessen der asiatischen Bundesführung. Und der Nick Fehner, der afrikanische Vertreter, ich meine, gut, in Afrika haben ohnehin nur 150 Leute an der Wahl teilnehmen können, weil die eben per E-Mail nicht erreichbar war, die Wahlprozedur. Und in Afrika ist halt Online-Sein nicht gleichermaßen. Also wir sagen, bei denen funktioniert E-Mail halt ganz gut, aber Web und Ähnliches nicht durchgehend. Und wie auch immer, jedenfalls Nick Fehner ist halt zufällig auch der Geschäftsführer der Firma, die den Namensraum von Ghana betreibt. Aber gut. Es war dann ja die Frage, wie man mit den 4 noch nicht benutzergewählten Direktoren umgeht und auch wie man am Ende des Prozesses, also die benutzergewählten Direktoren wurden halt nur für 2 Jahre gewählt, das heißt theoretisch wäre ich da jetzt schon rausgefallen, hätte es da nicht noch gewisse Umstrukturierungskonzepte gegeben. Es war halt so, dass zum einen eine Studie auf den Weg gegeben wurde, um zu eruieren, wie man jetzt in Zukunft benutzergewählte Direktoren da reinsetzt oder auch nicht. Oder ich würde es vielleicht auch leicht gehässiger ausdrücken, wie man verhindern kann, dass benutzergewählte Direktoren irgendwie einen nennenswerten Einfluss auf die Entscheidung bekommen. Es hat dann sozusagen parallel zu diesem Prozess, an dessen Ergebnis ja immerhin stand, dass man irgendwie eine Wahl hätte durchführen müssen und auch in irgendeiner Form den benutzergewählten Direktoren oder Vertreter zumindest, ob es dann Direktoren sind, in die Struktur einbauen müssen, hat es noch ein paralleles, einen parallelen Prozess gegeben, dadurch, dass der ICANN-Geschäftsführer, der zwischendurch eingesetzt wurde, große Unzufriedenheit mit der Struktur von ICANN geäußert hat und es dann also eine komplette Diskussion über die vollständige Struktur von ICANN gegeben hat, weil es natürlich, das muss man auch sehen, in der vergangenen Struktur extrem viel Ärger gegeben hat. Das liegt unter anderem darin, dass ICANN jetzt mal abgesehen von dieser internen Struktur her die Idee hat, sozusagen als Entität ihre Macht gegenüber den landesspezifischen Namensraumbetreibern beispielsweise, mit den allermeisten gibt es keine Verträge. Das heißt, das ist alles noch aus der Urzeit der John Postel-Delegation entstanden. Und wenn ICANN beispielsweise sowas wie eine UDRP, man muss ja auch sehen, dass ICANN natürlich auch getrieben ist von den Interessen von teilweise der amerikanischen Regierung, teilweise der Markenrechtsindustrie. Und wenn die eben weltweit die UDRP und Markenrechtsregelungen durchsetzen wollen, erfordert das natürlich, dass es zumindest zivilrechtliche Verträge zwischen ICANN und in diesem Fall den landesspezifischen Namensraumbetreibern gibt. Nun haben viele CCTLD-Registries seit langer Zeit gesagt, wozu denn eigentlich Verträge? Ihr könnt uns alle mal gern haben. Es gipfelte dann in einer Auseinandersetzung, wo ICANN gesagt hat, sie müssten aber zumindest bezahlen. Und da haben viele gesagt, ja gut, ihr betreibt ja auch die Rootname-Server, ihr kümmert euch ja auch um die Redelegation, ihr macht diese lustigen Treffs, an denen wir uns immer streiten können. Das haben sie sozusagen auch eingesehen. Allerdings waren auch die ENIC war auch ein bisschen federführend dabei. Das kann man auch verstehen, dass sie eben gesagt haben, wir können euch ja nicht einfach Geld überweisen, sondern wenn, dann möchten wir auch handfeste Leistung vereinbart haben. Wir möchten beispielsweise eine gewisse Performance der Rootname-Server sicherstellen. Wir möchten entsprechende Redundanz bei bestimmten Leitungen und so weiter und so fort. Eben auch ein paar Anforderungen da reingeschrieben. Daraus ist dann bei ICANN ein Vertragsentwurf erarbeitet worden, der allerdings eine neue Bedingung erhielt, und die war, dass das die ENIC bzw. alle landesspezifischen Namensraumbetreiber nachweisen sollten, dass sie zumindest in Billigung, aber doch eher, also unter jedenfalls schriftlich verprüfter Akzeptanz, Billigung oder sogar im Auftrag ihrer nationalen Regierung tätig sind. Das wäre natürlich insofern für das die ENIC beispielsweise ein Problem gewesen, dass das eben gehießen hätte, dass im Deutschen Bundestag beispielsweise eben 600 Abgeordnete darüber diskutieren, ob das die ENIC irgendwie den DE-Namensraum betreibt. Man kann sich auch vorstellen, was da passiert. Von den 600 Abgeordneten haben 400 von Internet diese vier Stichworte im Kopf, da Kinderpornografie, rechtsradikales Gedankengut, Bombenbauanleitung und was war das vierte noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Nazis oder so. Die anderen 200 hätten mindestens einen Vetter gehabt, der in der Computerbranche tätig war und dem, der sich ausgerechnet hat, dass das ja eigentlich ein blendendes Geschäft sein muss, so einen Namensraum zu betreiben. Die ENIC ist ja eine Genossenschaft. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Viele landesspezifische Namensraumbetreiber haben mit dieser Bedingung nicht nur große Bauchschmerzen gehabt, sondern die fanden es schlicht zum Kotzen. Weil für einen jemanden, der in einem Land tätig ist, ist es ja selbstverständlich sozusagen, dass man sich an die Gesetze seines Landes halten muss, zumindest für jemanden, der so ordnungsgemäß ja irgendwie geschäftlich tätig ist. Es ist aber ja natürlich was ganz anderes, ob man sich an die Gesetze eines Landes halten muss oder ob man mit einer Lizenz oder mit einem sozusagen, also aufgrund einer von der Regierung aufgestellten Bedingung eine Tätigkeit ausübt. Das heißt, der politische Einfluss der Regierung in den Namensräumen in Bezug auf die Frage, wer dann überhaupt eine Domain haben kann und wer nicht, wäre natürlich fundamental größer, wenn diese Bedingungen sozusagen enforced werden wäre. Und es gibt ja bis heute Länder, muss man dazu sagen, wir leben ja hier in Deutschland so ein bisschen auch im Paradies in Bezug auf diesen Bereich. In Frankreich beispielsweise kann ein normaler französischer Bürger keine .fr-Domain bekommen, sondern das geht nur mit einem Handelsregistereintrag und so fort. Der bekommt bestenfalls seinen Nachnamen .nom.fr und wenn er dann das Pech hat, dass den Nachnamen auch noch jemand anders hat, dann kommt da noch so eine neckische Nummer davor oder dahinter. Also da gibt es, gibt sogar Länder, die verbieten ihren Bürgern schlicht, in Nordkorea beispielsweise, Domain-Name inne zu haben, auch welche, die außerhalb des Landes liegen. Das heißt, die französischen Bürger werden durch die, ich sage jetzt mal, bescheuerte Regelung ihrer eigenen Regierung ja nur in den amerikanischen Namensraum getrieben. Französische Bürger holen sich dann halt eine .com, .org, .net und unterliegen damit der, wie gesagt, Handhabe und Jurisdiktion der amerikanischen Gesetzgebung. Ist ja von der französischen Regierung, wenn man das so betrachtet, ziemlich bescheuert. Aber es gibt ja Länder, wie gesagt, die gehen noch weiter und sagen halt, egal wo, in welcher CCTLD, unsere Bürger dürfen das nicht. Gut. Dazu vielleicht nochmal ein andermal mehr. Aber damit habt ihr vielleicht erstmal so einen groben Eindruck, was sozusagen auch das Spannungsverhältnis zwischen Regierungen, nationalen Namensraumbetreibern und ICANN ist, weil ICANN natürlich ein Interesse daran hat, die Regierung dazu benutzen, auch wenn man da erstmal nur so unverbindliche Verhältnisse hatte, die Regierung dazu zu benutzen, um die Vertragssituation mit den CCTLDs sozusagen voranzutreiben, und zwar im Zweifelsfall schlicht aus finanziellen Gründen. Also dass man halt die Regierung ermuntert, mehr Einfluss drauf zu nehmen, wie in ihrem Land die landesspezifischen Namensräume betrieben werden oder eben nicht betrieben werden, und entsprechend sie eben über den Umweg von ICANN in die, das wurde dann Triangular Situation, also so trilaterale Situation, also das ist eben ein Vertrag zwischen ICANN, der nationalen Regierung, und ein Vertrag zwischen ICANN und dem landesspezifischen Namensraumbetreiber, und im Zweifelsfall eben ein auch zwischen dem nationalen Namensraumbetreiber und der Regierung, was dann eben vermutlich bei uns so eine Lizenzmodellgeschichte wäre, die über DirectTP oder ähnliches gehen würde. Bei ICANN fragt man sich natürlich zwischendurch dann auch mal, was denn eigentlich das Ziel der Organisation ist. Das ist zunächst mal etwas schwammig ursprünglich formuliert. Der Wim Cerf sagt das auch mal ganz gerne, die Stabilität des Netzes steht im Vordergrund, wobei er natürlich da nicht so sehr ausführt, aber politische, technische oder welche Stabilität oder ökonomische vielleicht meint. Aber gut. Die, also das hatten wir schon, Bob. Gut, die, sag mal, die Durchsetzung des Ergebnisses dieser Studie, die die Rolle der benutzergewählten Direktoren eruieren sollte, wurde de facto abgebrochen mit der Einsetzung eines Evolution- und Reform-Komitees, also eines Komitees, das sich erstmal um die neue Struktur von ICANN kümmern sollte. Es gab dann verschiedene Konzepte zur zukünftigen Wahl des Boards. Das ist hier so einer der ersten Entwürfe, wo es auf jeden Fall schon in die Richtung ging, dass das Board nicht mehr von irgendwem direkt gewählt wird, sondern dass es ein Nomination-Komitee gibt, also ein Wahlkomitee, dessen Vertreter dann von mir aus sozusagen oder zugegebenerweise sozusagen dann beispielsweise von den Benutzern gewählt werden dürfen, aber die sich eben mit anderen, zum Beispiel mit Vertretern der Geschäftswelt, der Landesraumbetreiber, der Namensraumbetreiber der, aus der Geschäftswelt und natürlich auch der Intellectual Property Leute, sich auf einen Kandidaten einigen müssten. Das wäre natürlich was anderes, als wenn man sozusagen unmittelbar wie jetzt im Board sozusagen die Auseinandersetzung hat. Ich habe halt sozusagen im Moment noch das Privileg, Glück oder wie man das auch immer nennt, weil das ist auch eine bürokratisch lästige Angelegenheit, hier sozusagen mit drauf zu sitzen. Ich bin jetzt hier mal kurz weggetreten, um euch das Foto jetzt hier mitzubringen und mal euch ein bisschen auch einen Eindruck zu vermitteln von dem, was da sozusagen de facto auch drin ist oder nicht. In Shanghai im Oktober ging es halt um die Abstimmung dieser neuen Satzung, die jetzt als Ergebnis dieses Restrukturierungsprozess eingebaut wurde. Ich habe dann beispielsweise versucht, in den Core Values von ICANN, also in den, wo am Anfang halt drinsteht, worum es da überhaupt geht, noch, also ich hatte halt die Idee, dass man doch den Free Flow of Information auch als Core Value mit reinbringen könnte. Und ich meine, gut, der Font ist jetzt wahrscheinlich viel zu klein. Und ihr könnt euch das dann später alles noch im Web durchlesen. Ich hatte dann sozusagen, also es kamen mir dann zwei Board-Direktoren mit Einwänden entgegen, Free Flow of Information, das sei doch ungefähr gefährlich, natürlich einer von den Intellectual Properties. Und wir haben uns dann ein bisschen gestritten, das war noch ganz in Ordnung. Das Ergebnis ist jetzt jedenfalls, ich habe das sozusagen fast reingekriegt, da steht jetzt Flow of Information. Könnte natürlich auch Paid Flow of Information werden oder Conditional Flow of Information oder Flow of Information, watching the laws of those oder was auch immer. Ne? Also ich meine, das ist vielleicht, also ich fand das ein schönes poetisches Beispiel, um euch sozusagen klarzumachen, wie da im Moment die Auseinandersetzung ist. Wie gesagt, das ist im Moment noch relativ lustig. Ich habe halt aufgrund, weil ich, sagen wir mal, die Widerstände gegen benutzergewählte Direktoren insgesamt, beziehungsweise gegen einen zu großen Einfluss der Benutzer in der Struktur von ICANN. Ich muss persönlich gestehen, ich habe diesen Bereich so gut wie aufgegeben, weil gegen gewisse Mauern immer wieder gegenzurennen, das war ja auch nicht der Grund, warum ich da unbedingt rein wollte, sondern ich habe mich eben auf zwei Themenbereiche sozusagen konzentriert. Das eine ist eben Free Flow of Information, dass eben die Bereiche, die von den Intellectual Property Leuten bei ICANN tangiert werden, dass dort darauf geachtet wird, dass Meinungsfreiheitsäußerungsrechte nicht eingeschränkt werden und zum anderen, dass eben Privacy, also Datenschutz auch mal dort anerkannt wird. Es gibt ja jede Menge Datenschutzfragen bei ICANN, eben beispielsweise die Whois-Datas, also die Daten, die eben über die Domainname-Inhaber gespeichert sind. Es gibt bei allerdings auch bei der IP-Nummern Allozierung, insbesondere bei V6 natürlich große Fragen, wie genau dort unter welchen Bedingungen persönliche Daten erhoben und wem diese zur Verfügung stehen. Also ob die Regierungsorganisationen, Anwälten oder welchen Berufsgruppen auch immer zur Verfügung stehen. Bei der Privacy-Diskussion, also ich habe dann als zweiten Punkt noch eine Privacy Working Group, das wird jetzt später ein Privacy Advisory Committee, immerhin geschafft einzuführen, weil bei Privacy sagte dann der Jonathan Cohen, ich zitiere hier mal für diejenigen, die es vielleicht nicht so gut lesen können, also der Jonathan Cohen ist der Intellectual Property Lawyer on Board. I think it was for all the board because privacy is an issue important to all of us, regardless of our stripe or our criteria. Also der sagt halt, and obviously to say one is against privacy is like suggesting one is against motherhood or something, and I'm certainly no such thing. Also die haben halt, da hat er schon echt die Argumentationsprobleme gehabt, weil Datenschutz halt auch bei den Amerikanern anerkannt ist. Und da sagt halt er dann so frei nach dem Motto, ich kann da nichts gegen Datenschutz sagen, das wäre irgendwie, kann ich ja nicht tun, aber, und dann ging halt die Diskussion los, Er hat dann verschiedentlich versucht, ich meine, ich habe keine Ahnung, ob ihr Spaß an so bürokratischen Auseinandersetzungen überhaupt habt, er hat dann verschiedentlich versucht, meine Resolution zur Gründung eines Komitees zu ändern, mit dem Hinweis, sozusagen, es sei doch ein Friendly Amendment, also Friendly Amendment heißt halt eine freundliche Ergänzung, und Windsurf hat mich dann gefragt, ob ich das als freundlich ansehe, und ich sagte halt, nö, to be honest, I don't take that as a friendly amendment. Und dann fragen sie sich alle halt, was ist denn das? Und dann sage ich halt, das ist ein unfriendly amendment. Also das war halt ganz nett, weil, also das habe ich dann sozusagen auch bestätigt, weil, also da hat man halt immerhin die Auseinandersetzung noch ganz direkt. Ne? Also da sitzt man sich halt als Vertreter sozusagen dieser Community mit dem klaren Gedanken, also liebe Intellectual Property Lawyers, eure Modelle, Künstler und Artisten und alles Mögliche zu finanzieren, die sind doch aus dem letzten Jahrtausend, und werdet mal ein bisschen locker, und es gibt auch andere Geschäftsmodelle, die mit freiem Fluss der Information funktionieren, und da sitzen einem dann halt diese Dinosaurier entgegen und hauen einem immerhin noch direkt die Worte um die Ohren. Also das macht ja auch noch fast Spaß, könnte man sagen. Am Ende ist dann eine neue Struktur natürlich jetzt, wie gesagt, ich habe da einige Änderungen reingekriegt, aber die neue Struktur hat trotzdem diese dominante Rolle eines Nomination Committees, und vor allem, darauf muss man hinweisen, haben die Regierungen jetzt einen ganz anderen Einfluss. Ich glaube, das habe ich dann auf der nächsten Folie nochmal etwas, ja, das kommt gleich nochmal etwas deutlicher. Also das Nomination Committee, was zukünftig den Hauptteil des Vorstands wählt, setzt sich halt zusammen. Es sind da immerhin 5 Leute aus dem At Large Advisory Committee, wie das entsteht, berichte ich gleich noch, aber eben zusammen, also insgesamt in einem Gremium von 18 Leuten, wo eben die ISPs, die Intellectual Property Interests, die Large und die Small Business Interests, wobei man diese 3 Leute eigentlich alle, das ist alles derselbe Schlag von Leuten, weil die Geschäftsvertreter natürlich auch ihre Markenrechtsanwälte schicken, was sollten sie auch groß für Interessen im Domain-Name-System sonst haben. Jetzt mal abgesehen von denjenigen, die direkt Namensraum betreiben oder Domains verkaufen oder eben wie die IETF da technisch noch bei der Sache dran ist. Es gibt dann hier noch etwas Consumer Civil Society Groups, was das aber wird, das weiß keiner zum jetzigen Zeitpunkt noch so ganz genau. Ich könnte euch jetzt, muss ich aber auch kurz halten, vielleicht noch kurz erläutern, wie jetzt die Rolle der At Large in Zukunft ist. Theoretisch gibt es da natürlich die Möglichkeit, dass wir uns jetzt hier alle ganz doll organisieren in Europa und dann ein sogenanntes RALO gründen, eine Regional at Large Organization, die dann bei ICANN letztendlich die ALAC wird mit den anderen 5 Regionen zusammen, das At Large Advisory Committee, und dann hätte dieses 10-köpfige Gremium, 2 aus jeder Region, immerhin die Möglichkeit, 5 ihrer Vertreter in das Nomination Committee zu senden. Allerdings wählt das Nomination Committee im Umgekehrten auch 5 Vertreter in das ALAC, also in das Large Advisory Committee. Das wird dadurch 15 Leute. Was das soll, weiß keiner so recht. Also die Prozedur ist insgesamt relativ kompliziert. Es gibt nachher die URL, wer sich damit beschäftigen möchte. Bloß hätte ich echte Hemmung.
Ja.
Schon Mehrheitswahlrecht, ganz klar. Es ist aber noch ein bisschen schlimmer, weil das Board wird nicht sozusagen als Ganzes gewählt, sondern jeweils alle so und so viele Jahre so und so viele Mitglieder des Vorstands, damit da sozusagen ein kontinuierlicher Fluss ist, sozusagen, also dass da kontinuierlich Leute rausfallen und neue hinzukommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist ja toll, haben wir alle Bewohner des Planeten haben da die Chance, auch mal At Large Director oder Direktor bei ICANN zu werden oder zumindest viele. Auf der anderen Seite geht so eine personelle Fluktuation natürlich auch zu Ungunsten der Arbeitsfähigkeit, weil man muss sich da auch erstmal einarbeiten, man muss erstmal die Struktur begreifen, man muss erstmal wissen, welche Gesetze gelten, wie der Anwalt funktioniert, wie die Mentalität der anderen Leute ist und so weiter und so fort. Und meine Theorie eigentlich der Motivation bei dieser neuen Struktur ist eher, dass sozusagen im Board passieren kann, was will. De facto hast du hier den Geschäftsführer, dann hast du den Staff und die Outside Lawyers. Abgesehen davon, dass ich euch wohin noch unterschlagen habe, dass ja sowieso alle Entscheidungen von ICANN, die jetzt unmittelbar den Namensraum betreffen, noch das Approval der amerikanischen Regierung sozusagen benötigen. Es ist also so, das kam dann, ich komme da gleich auf die Beispiele nochmal, es ist jedenfalls so, dass ICANN selbst nicht darüber entscheidet, was im Rootzone-File steht oder was da nicht drin steht, sondern de facto spricht es so eine Art Empfehlung aus, die die National Telecommunications Information Agency, das ist sowas wie die Regulierungsbehörde bei uns, die dem Wirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika untergeordnet ist, sozusagen dann approved, will sagen, de facto einträgt. Gut, diese ALAG-Geschichte habe ich damit, glaube ich, ein bisschen abgehandelt. Vielleicht jetzt noch kurz, um die aktuelle Frage nach dem Status zu beantworten, bevor ich dann tatsächlich euch mit der Bürokratie nochmal verschone und zurückkomme auf die Themen.
Ich sage nochmal der Begründung, warum es keinen Sinn macht, sich zu organisieren.
Ach so. Das wäre
spannend.
Ja, gut.
Das ist schon spannend zu hören.
Ja, also ich meine, ich bin da halt skeptisch. So, mein Skeptizismus beruht darauf, nehmen wir mal an, wir würden es jetzt schaffen, eine RALO hier in Europa zu gründen und Leute ins Nomination Committee zu schicken, die dann tatsächlich, also die dann im Large Advisory Committee sind und die damit tatsächlich auch teilweise an den Strukturdiskussionen teilnehmen können und auch in anderen Teilen von ICANN zwar kein Widerspruchsrecht, aber zumindest ein Wahrnehmungsrecht haben. Also die kann man da nicht mehr rauswerfen aus bestimmten Treffen. Bloß die Frage ist ja, ob sozusagen die Anzahl oder der Amount of Work, wie sagt man, die Arbeit, die man da reinsteckt in einen solchen Prozess, die halt erstmal erfordert, dass diejenigen, die da sozusagen ausgespuckt werden aus der RALO, also aus diesem Prozess der Organisation, regionaler Organisation, die können halt im Zweifelsfall jederzeit angegriffen werden, wenn sie nicht ordnungsgemäß gewählt sind. Das heißt, man muss da demokratisch sozusagen bis ins letzte Bit sein, sonst heißt es da immer, nö, euch erkennen wir nicht an. Das erlebe ich ja selbst da mehrfach so unter dem Motto, ja, du bist ja ein nutzergewählter Direktor, aber dieses Wahlverfahren und wer wusste denn schon davon? Und bla bla bla. Teilweise wird diese Argumentation auch von den Regierungen forciert, die dann eben sich auch pikiert fühlen, dadurch, dass es benutzergewählte Direktoren überhaupt gibt, die nämlich sagen, Moment mal, wir sind doch die Regierung, wir sind die Vertreter der Bürger des Landes XY. Was bist du? Internetbenutzervertreter? Was sind denn Internetbenutzer? Das sind doch Bürger. Und Bürger wohnen doch in Ländern, in Nationen, haben nationale Regierungen und wir sind doch diejenigen, bla bla bla. Also diesen Strang, das ist zum einen zu beachten und zum anderen ist ja die Frage, also ich sag mal, wenn, nehmen wir mal an, man organisiert so ein Ding. Ich meine, es wird auch passieren und es wird sicherlich auch sinnvoll sein, dass man sich da in irgendeiner Form daran beteiligt. Aber der direkte Einfluss auf den Prozess ist es ja nicht und es erfordert, vor allem ist das noch überhaupt nicht geklärt, wer das finanziert. Also man muss ja auch zunächst mal die Leute da, die müssen sich organisieren, die müssen sich die Zeit nehmen können und ich selber habe halt auch nicht den Etat in der jetzigen Arbeitsstruktur, mir nebenbei noch einen spezialisierten Anwalt für kalifornisches Recht zu leisten, irgendwie ein Sekretariat oder. Ne? Das ist ja auch alles eine Frage des Aufwands. Und also es ist sicherlich nicht völlig sinnfrei, es zu tun, aber ich glaube, ich würde unbedingt die Empfehlung aussprechen, dass wenn man Benutzervereinigungen organisiert, das ist auch einer meiner letzten Punkte, dass man aufpasst, dass das auch Sinn macht, wenn es ICANN überhaupt nicht mehr gibt. Das kann ja auch jederzeit passieren. Dass man da nicht etwas aufbaut, nur damit man bei ICANN theoretisch mal in einer Sitzung mit drin sitzen kann, sondern dass das eben auch Sinn macht für den Fall, dass die Sachen sich vielleicht ganz anders entwickeln, weil davon muss man ja ausgehen, solange man die Zügel nicht selbst in der Hand hat. Ja gut, der Transition-Artikel, also jetzt gerade vor 4 Wochen haben wir uns nochmal in Amsterdam getroffen, das ist kurz abgehandelt, da ging es nur über die Adoption dieser neuen Satzungsparagraphen, um eben jetzt einen Übergangszeitraum zu haben. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es ja kein Nomination Committee, es gibt keine Regional Large Organization und diesen ganzen Krempel. Und deswegen ist der alte Vorstand, in Anführungszeichen, zu dem ich halt auch gehöre, mindestens bis März, bis zur nächsten Sitzung in Rio, möglicherweise auch bis Juni, bis es ist in Montreal noch in Kraft. Also noch darf ich da sozusagen ein bisschen das Zepter schwingen und mich sozusagen um die Themen kümmern. Und die Themen, die möchte ich vielleicht noch kurz erklären, weil die Beschäftigung damit macht natürlich auch Sinn, wie gesagt, für den Fall, dass ICANN sich in etwas noch Absurderes verwandelt. Gut, Privacy muss ich, glaube ich, nicht groß erläutern. Who is Data habe ich erwähnt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Bereich der Frage, wer dann auf die Daten zugreifen darf, wer sie verarbeiten darf, wer sie speichern darf, wer sie verkaufen kann, in einigen Verträgen noch gar nicht geregelt. In anderen gilt dann jeweils das Gesetz des Landes und da sind halt auch Länder drunter, die haben keine Datenschutzregelung. Es ist aber natürlich auch so, dass es Geschäftsmodelle gibt, die, ich sag mal, den Verkauf der Daten bei der Berechnung des Preises einer Domain gleich mit abziehen oder draufschlagen oder wie auch immer. Vor allem ist aber natürlich zu erwähnen, dass zunehmend bei ICAN auch bemerkbar wird, dass die amerikanische Regierung ihre Prioritäten im Moment hauptsächlich in dem, was sie Terrorismusbekämpfung nennen, haben. Das heißt, Law Enforcement und Other Agencies, wie es dann so schön heißt, kommen da natürlich, sind jetzt in der Interessensgruppe, in dem Entwurf, den es im Moment für eine US Privacy Data Richtlinie drin, also ganz klar drin, dass die da jederzeit draufgreifen können und so fort. Der Privacy-Bereich ist insofern extrem strittig mit den Intellectual Property, also mit den Markenrechts- und Urheberrechtsfraktionen, weil die natürlich befürchten, dass jemand so etwas wie eine anonyme Domain haben könnte. Und dann könnte man ihn ja nicht verklagen, dann hätte man Probleme mit einstweiligen Verfügungen, mit der Zustellung von Dokumenten und so weiter und so fort. Weil es gibt ja im Rechtsverkehr immer noch so Anforderungen, die teilweise physikalische Erreichbarkeit eben voraussetzen. Und das ist sozusagen deswegen mit denen auch ja, nicht ganz unkritisch. Enum möchte ich hier noch kurz erwähnen, auch wenn die Zeit zu Ende geht. Enum wird halt die Portierung des Telefonnummernbereichs oder Nummerierungssystems, kann man sagen, in das Internet sein. Und zu Enum machen wir vielleicht hier irgendwann nochmal einen eigenen Workshop. Dort ist natürlich auch die Frage, wenn das Telefonnetz durch das Internet geroutet wird, wie ist es denn mit der Zuordnungsbarkeit der dabei anfallenden Daten und dem Datenschutzumgang und so weiter und so fort. Von der Intellectual Property Fraktion erwarte ich natürlich auch geradezu, dass die sich nicht mit dem Bereich der Markenrechts Angelegenheiten beschränken werden. Dafür gibt es insofern erste Indikatoren, als bei der Einführung von Internationalized Domain Names, insbesondere in den asiatischen Ländern, wird es halt extrem wichtig, dass die nationale Zeichensätze im DNS benutzen können, weil da sitzen einfach mal ein paar Milliarden Leute, die keine englischen Zeichen verstehen können und für die der Weg sozusagen zur Benutzung des Internets erst dann geöffnet ist, wenn es halt auch Domains mit, keine Ahnung, chinesischen Zeichensätzen oder Ähnlichem gibt. Nun ist es aber natürlich so, dass die chinesische Regierung auch nicht zu ICAN hingeht und sagt, Moment mal, wir wollen das aber zensieren und filtern und wir wollen diejenigen blockieren, die da unliebsame politische Inhalte vertreten, sondern die haben sich natürlich auch schon angeguckt, wie die Amerikaner so ticken und kommen dann auch so an und sagen so, ja, es gibt da beispielsweise bestimmte Zeichen, die haben religiöse Bedeutung, da müsste man aufpassen in Bezug auf die Verletzung religiöser Gefühle. Außerdem müssen eben die asiatischen Markenrechtsvorstellungen ja auch berücksichtigt werden und deswegen müsste doch eigentlich das System da eine gewisse Blacklist-Option und bla bla bla. Also man kann sich natürlich vorstellen, dass auch der Herr Büssow, jetzt mal kurz Sprung, Internetzensur über DNS, hat ja auch schon erwähnt, dass im Grunde genommen er ja erwartet, dass irgendwann die Wirtschaft ihn noch dafür in den Himmel loben wird, weil er endlich den Weg zu einer Blockade von Internetinhalten über das Domain-System, die eben Urheberrechte verletzen, geebnet hat. Das sind also Bereiche, die liegen nah beieinander und deswegen, da muss man aber auch ganz klar sagen, Privacy kriegt man bei ICAN vielleicht noch rein, aber Free Flow of Information, also jetzt tatsächlich die Bereiche dort zu adressieren, wird sehr viel schwieriger, weil der Widerstand einfach enorm ist und weil die Leute halt auch einfach besser finanziert und organisiert sind. Ja, noch ganz kurz zu einem weiteren Thema, für das es auch Beispiele gibt, natürlich eben der teilweise spürbare Mentalitätseinfluss der amerikanischen Regierung. Es ist halt so, dass ICAN, wie gesagt, Redelegation nicht selbst gemacht. Es gab beispielsweise nach dem 11. September ein Denial-of-Service-Attack auf die Registry, das heißt auf die Datenbank, die eben den afghanischen Namensraum betreibt. Die Firma, die den afghanischen Namensraum betrieben hat zum damaligen Zeitpunkt, die hatte gerade 87 Einträge da drin, saß in England und hat den Server nebenbei noch als Webserver benutzt, weil Registrieren mit 87 Einträgen ist halt nicht wirklich ausgelastet. Und hatte dann eben natürlich die Anforderung, wegen diesem Denial of Service Attack einfach mal auf eine andere IP-Nummer umzustellen und da einen dedizierten Rechner für abzustellen. Das hat in diesem Fall dazu geführt, die wenden sich halt an die ICAN mit einem solchen Antrag einer in diesem Fall ja nur technischen Redelegation, der leitet das weiter an Diana, das ist immer noch ICAN, diese Abteilung gibt es nur offiziell noch und die müssen das dann mit der NTIA besprechen und in diesem Fall mit dem DOC und so fort. lange Rede, kurzer Sinn, das ist nie passiert, weil es ging ja um Afghanistan. Ne? Und die haben ja gerade angefangen, Afghanistan zu bombardieren. Also kann man sich vorstellen, dass sozusagen, also in der Folge kann man sagen, dass ein technischer Denial-of-Service-Attack sozusagen fortgesetzt wurde mit einem administrativen Denial-of-Service-Attack, nämlich indem man dem Opfer nicht die Möglichkeit gegeben hat, da einfach mal einen eigenen Rechner für abzustellen und entsprechend technische Maßnahmen zu ergreifen. Heise hat das in einer Geschichte, die ich, naja, das Internet funktioniert hier ja sowieso nicht, dann in der Doku euch mit verlinken werde. Ich meine, in der aktuellen Situation bin ich halt sozusagen, ich meine, so absurd ist das im Moment, ist es halt so, dass da nicht nur die Amerikaner losziehen, irgendwelche Länder bombardieren und ihnen freundlich gesinnte Diktatoren oder andere Regierungen ansetzen, sondern bei Eike natürlich folgerichtig dann auch die Afghanistan-Domain redelegiert wird auf diese neue Übergangsregierung. Also ja, kann ich mich jetzt hier ganz stolz hinsetzen. Also ja, das ist das, was ich für euch tun kann, meine Herren. Dafür habt ihr mich gewählt. Ich sitze dann also da und kann immerhin sagen, Müller-Magun voting against. Gut, warum ich da against gewotet habe, hat nun aber noch ein paar andere Gründe. Und der Grund liegt in erster Linie daran, dass ICAN derzeit versucht, eine bisher eigentlich niemals gemeinsam diskutierte Policy zu enforcen. Als KPNQ West und ein paar andere ISPs hier in Deutschland insolvent gegangen ist, hatten viele landesspezifische Namensraumbetreiber in Europa das Problem, dass ihre Nameserver teilweise schlicht nicht mehr erreichbar waren, weil die Leitungen ja relativ kurzfristig gekappt wurden oder nicht mehr zur Verfügung standen. Das heißt, dass man auch hier das Problem hatte, ähnlich wie die Jungs mit der Afghanistan-TLD, eine technische Redelegation vorzunehmen. Man hat sich also an ICAN gewandt und hat gesagt, hör mal zu, KPNQ West ist pleite, unser DNS Server 4 oder irgendwas ist nicht mehr erreichbar, bitte trag das jetzt um auf die und die IP-Nummer. Man hat den Computer also woanders hingetragen, eine andere Leitung angeschlossen und so fort. Und ICAN hat dann gesagt, nö, weil es gibt da noch eine Bedingung in den Verträgen, die ihr zwar nie unterschrieben habt, aber die diejenigen unterschrieben haben, die so doof waren, mit uns Verträge zu unterschreiben. Diese Bedingung ist Appendix B oder Attachment B Punkt 7, nämlich, dass ICAN für den Fall einer technischen oder sonstigen Redelegation die kompletten Zone-Data, also die kompletten, den Inhalt einer Registry, also die Zuordnung zu den Domainnamen und in diesem Fall auch die US-Data, einmal sich komplett rüberlutschen möchte. Das heißt, die möchten spezifische Freigabe für die IANA-Adressbereiche, dass sie eben Kopien der Registries anlegen können. Ja, nur so für den Fall, dass man vielleicht die deutsche Regierung oder die CCTLD, die ENIC, da, dass man die nicht mehr lieb hat und da mal jemand anders setzen will, dann möchte man ihm ja die alten Daten geben können. So, und das heißt halt, oh, das heißt, dass ich hier einen falschen Link gesetzt habe, das heißt, dass ich im Moment als Einzelster bei allen zukünftigen Redelegationen dagegen stimme, Verträge zu unterzeichnen, die diese Klausel enthalten, weil ICAN da natürlich am Ende des Tages den CCTLDs, die neu hinzukommen zum Spiel, da sind ja auch teilweise welche, die hatten noch überhaupt keine CCTLD und denen sagt man natürlich, hier ist der Standardvertrag und da schreibt man da unten rechts und dann ist alles in Ordnung. Und da sind eben dann Klauseln drin, die man dann denjenigen vorenthalten wird, die noch keine Verträge haben, so frei nach dem Motto, ey, das haben doch alle unterschrieben. Das ist doch Business Practice bei uns. Und also da gibt es eben, wie gesagt, im Moment eine große Auseinandersetzung, weil auch die europäischen Landesraumbetreiber insbesondere wirklich die Schnauze voll von dem Spiel haben und also selber sich auch geweigert haben, ihre Daten auszuliefern. Die Geschichte kennt ihr vielleicht auch, die war auch bei Heise hier und da mal erwähnt. Trotzdem ist natürlich die Frage, wie das in der Zukunft weitergeht und da hier schon die nächste Referentin sitzt, muss ich dann auch irgendwann damit belassen. Diese Frage wird jetzt natürlich in der neuen ICAN-Struktur diskutiert. Zunächst mal wurden diejenigen, die sich geweigert haben, die Daten zu geben, denen wurde die Redelegation dann ausnahmsweise noch einmal zugestanden, allerdings mit der Bedingung, sie müssten an einer Arbeitsgruppe teilnehmen, die diese Regel diskutiert. Motiviert also ICAN mittlerweile ihre Mitglieder an Arbeitsgruppen teilzunehmen. Und was zusätzlich bei ICAN jetzt in der neuen Struktur eine Rolle spielen wird, sind natürlich die Regierungen, weil von ICAN auch motiviert wurden, wie gesagt, aufgrund dieser Enforcement-Situation mit den CCTLDs, da mehr Einfluss zu bekommen. Und ein Freund von mir, der Ron, der auch hinten steht, der hat das neulich, dem habe ich das versucht zu erkennen. Und da sagt er, ja, das kennt er aus der Wirtschaft ja auch, das nennt man Frösche kochen. Es funktioniert nämlich so, jemand möchte eine Policy, also jemand möchte einen Laden sozusagen übernehmen politisch. Und man kann es aber nicht dadurch machen, indem man ihn da einfach reinsetzt und der dann in Zukunft die Befehle gibt, weil dann sind alle demotiviert und finden das komisch und fangen an zu protestieren oder so. Sondern was man macht und was bei ICANN auch exakt passiert ist, als erstes Mal darf das GRC in Zukunft nicht nur wie bisher an allen Arbeitsgruppen teilnehmen, sondern sie bekommen ein Vetorecht. Das heißt, wenn ICANN sozusagen ein Entschluss fällt, der entgegen dem Rat der Regierung gefällt wurde, dann muss ICANN in Zukunft begründen, warum es das tut. Bisher mussten sie das nicht begründen, bisher konnten wir einfach sagen, ey Jungs, das fanden wir einfach eine doofe Idee, tschüss. Das geht halt in Zukunft nicht mehr. Man nennt das Ganze Frösche kochen deswegen, weil wenn man einen Frosch halt in heißes Wasser wirft, dann springt der da raus. Der merkt das ja, dass er gekocht wird. Aber wenn man einen Frosch in kaltes Wasser wirft, 2 Grad Celsius erhöht, 10 Minuten wartet, dann nochmal 2 Grad Celsius erhöht und so weiter und so fort, dann ist er halt irgendwann tot gekocht und hat es gar nicht mitgekriegt, weil er eben diese gravierende Temperaturdifferenz sozusagen nicht hatte auf einen Schlag. Und so ungefähr könnt ihr euch vorstellen, funktioniert das jetzt gerade, was ICANN da macht. Wobei man natürlich sagen muss, dass auch wenn jetzt beispielsweise das GAC, also der Regierungsbeirat, jetzt die Europäische Union das Sekretariat stellt und man denken könnte, die Europäer haben mehr Einfluss, so muss man immer noch sehen, dass ICANNs Entscheidung immer noch von der amerikanischen Regierung sozusagen abgesegnet werden oder auch nicht. Das heißt, alles, was sie da tun, ist den Europäern den Eindruck geben, sie können jetzt ganz viel mitbestimmen. Aber das ist ja letztendlich, wie gesagt, eine Entität, die dann immer noch on behalf of United States Government, Department of Commerce, National Telecommunication Information Agency die Entscheidung fällt. Okay, damit bin ich jetzt irgendwie am Ende. Zeit für Fragen ist hier leider nicht. Schönen Tag noch.